Es ist schön, dass wir uns also freuen können, dass wir eine begründete Hoffnung haben. Aber das Leben ist vielleicht ja nicht immer nur Freuden und Leichtigkeit. Und vielleicht läuft es bei dir auch manchmal anders, als du es dir vorgestellt hast. Die Regeln sind anders, als du sie gemacht hättest. Der Chef entscheidet anders, als du es für richtig empfindest. Die Nachbarn machen nicht das, was du möchtest, dass sie machen. Was machst du in so einer Situation? Lässt du deinem Frust freien Lauf? Oder machst du heimlich doch, was du denkst? Auch bei den Jüngern lief es anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Und sie hatten gerade vor unserem Abschnitt heute, hatten sie intensive Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus gehabt, haben gemeinsam das Abendmahl eingenommen, was wir im Anschluss an den Gottesdienst auch einnehmen werden. Aber nun waren sie auf dem Weg nach Gethsemane. Der Saal, in dem sie vorher waren, war vermutlich irgendwo hier in diesem Bereich gewesen. Und sie, natürlich war die Stadt noch nicht so aufgebaut wie hier jetzt, aber sie sind dann einmal um den Tempel rumgegangen. Und hier ist der Garten Gethsemane. Okay. Auf diesem Weg waren sie, als Jesus weiter sich mit ihnen unterhält. Und wir lesen dazu in Matthäus 26 die Verse 31 bis 35. Matthäus 26, 31 bis 35. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Wir wollen zuerst sehen ein Versagen mit Ankündigung. Und das ist, wie der Garten Gethsemane heute aussieht, da rechts oben, wenn du dich wunderst, was das Bild damit zu tun hat. Jesus kündigt hier auf dem Weg zu diesem Garten Gethsemane seinen Jüngern an, dass nicht nur, was er schon vorher gesagt hatte, einer von ihnen Jesus verraten wird, sondern dass sie alle an ihm Anstoß nehmen werden. Dass sie es ablehnen werden, dass sie sich nicht mit ihm identifizieren wollen. Und das wollen die Jünger nicht hinnehmen und behaupten, das würden wir niemals tun. Doch wir wissen, dass ihre gute Absicht sie nicht vor dem Versagen bewahrt. In 1. Korinther 10, Vers 12 warnt uns die Schrift, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wir sollen nicht denken, das würde mir nie passieren, sowas würde ich nicht machen, das, was die anderen hier machen, ich doch nicht. Denn das ist, was die Jünger dachten, insbesondere Petrus, aber Jesus bestätigt dann ja nochmal seine Ankündigung, Vers 34, wahrlich, ich sage dir, ja, du wirst es sein und du wirst heute mich sogar dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Oft fühlen wir uns in der Herde, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft stark. Und hier waren sie alle zusammen so, nee, das machen wir nicht, wir werden dich bezeugen. Aber manchmal verfliegt der Mut ganz schnell, wenn wir zerstreut sind, wenn wir alleine sind. Und darum hat Gott uns nicht zu Solisten gemacht, sondern zusammengestellt. Er ist immer bei uns, wie er zugesagt hat, und er hat uns auch als Gemeinde zusammengestellt, damit wir einander ermutigen und bestärken können. Und dennoch hat Jesus Petrus hier nicht aufgegeben, sondern für ihn gebetet. Aber nicht gebetet, dass er nicht versagt, sondern dass er danach zurückkehrt. Lass uns das lesen, das steht in Lukas 22, Vers 32. Da sagt Jesus zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Dann sagte Petrus, ich kündige es dir an, du wirst mich verleugnen und ich werde für dich beten. Aber dieses Gebet wird nicht sein, dass dir das nicht passiert, sondern dass du danach wieder umkehrst. Wir wollen nicht versagen. Und das ist gut so. Aber Jesus kennt auch unsere Verfehlungen und er gibt uns nicht auf. Und das ist, was er hier auch mit Petrus macht. Er sagt nicht, wenn du mich verleugnest, gerade in dieser Zeit, dann kann ich dich nicht mehr gebrauchen, dann suche ich mir irgendjemand anders aus. Ja, dann wirst du ersetzt werden durch jemand anders. Nein, ich bete für dich, dass wenn du zurückgekehrt bist, dass du dann auch die anderen stärken kannst. Und dies ist der gleiche Petrus, der dann in Apostelgeschichte gebraucht wird, Apostelgeschichte 2, 36, predigt er mitten in Jerusalem. Genau dort, wo vorher er Angst vor hatte, wo all diejenigen waren, die dafür votiert hatten, dass Christus gekreuzigt wird. Da sagt er, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, das ist Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja. Vorher in seinem Hochmut denkt er und sagt er, ich würde dich niemals verleugnen. Aber nachdem er es getan hat, da ist er davon geheilt. Ja. Und dann in Gottes Kraft verkündigt er dann diese Botschaft. Also, egal wie du dich schon blamiert hast, kehre um zum Herrn. Bei ihm ist Vergebung der Sünde. Wenn du sagst, da war diese Situation und ich habe mich dort völlig verkehrt verhalten. Oder dort, da hatte ich doch diese Gelegenheit, den Herrn zu bezeugen und ich habe es nicht genutzt. Was es auch war, wir dürfen umkehren, so wie Petrus das hier auch darf. Aber genau wie die Jünger haben wir einen Teil von Jesu Aussage übergangen. Nämlich Vers 32. Wir hören häufig dieses, okay, ihr werdet mich verleugnen und dann Petrus und sein Dialog. Aber Vers 32, dazwischen sagte Jesus, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Jesus hat weiterhin einen Plan. Unser Versagen verhindert nicht Gottes Plan. Aber unsere Selbstzentriertheit verhindert, dass wir Gottes Plan erkennen. Petrus mit seinem Leugnen von Jesus hat Gottes Plan nicht verhindert. Jesus hat ihm das angekündigt, dass es passieren wird. Und es ist genau das geschehen, was Gott geplant hatte, was Gott sich vorgenommen hatte. Alles erfüllt sich. Aber Petrus hört hier nur, du wirst mich verleugnen und sagt, nee, das mache ich doch nicht. Ich bin doch der Anführer, ich bin doch hier der Redner für die Zwölf. Ja, mir würde sowas nicht passieren. Aber durch dieses ist er nicht vorbereitet zu erkennen, was Gott bewirken möchte. Und manchmal verhindert, dass wir uns so sehr auf uns fokussieren. Das durchkreuzt meine Pläne, dass ich jetzt in Quarantäne muss, dass jetzt dieses passiert, dass diese Reise abgesagt wurde, dass mein Arbeitgeber angekündigt hat, dass er entlassen wird oder was auch immer. Ja, es durchkreuzt meine Pläne und ich konzentriere mich nur, was ist mit mir? Und ich kann nicht diesen Schritt zurücknehmen und sehen, Gott, du hast alles unter Kontrolle. Das würden wir immer im Gottesdienst sagen. Das sagt Petrus hier. Ne, der würde bezeugen, ja, ich weiß, Herr, ne, du bist der Christus. Aber dann, wenn es mich betrifft, dann ist es häufig viel schwieriger. Wir drehen uns zu sehr um uns und unsere Leistung, statt um Christus und sein vollbrachtes Werk. Und dann sind wir entmutigt, wenn wir mal nicht abliefern. Aber Jesus gibt uns deswegen noch lange nicht auf. Und das will er Ihnen hier mitgeben. Sagen, du dachtest, du wirst mich nicht verleugnen. Aber dieser Stolz, diese Selbstsicherheit, die wird gerade zu dem Fall führen. Aber wenn ich sage, Herr, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ich kann nicht alles bestimmen und manchmal läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann können wir umkehren zu ihm und sagen, hey, ich brauche dich. Und das ist gut so. Und dann sehen wir bei Jesus quasi genau das Gegenteil, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und das lesen wir in den folgenden Versen 36 bis 46. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist der, der mich überliefert. Wir sehen ein Gebet mit Wirkung. Jesus geht hier mit der ganzen Situation ganz anders um. Er sagt nicht, ich werde nicht versucht, ich werde genau das Richtige tun und in dieser Selbstsicherheit, sondern er geht beiseite und betet. Jesus vertraut nicht auf seine Stellung, nicht auf seine Erfahrung, sondern er zieht sich zurück und betet. Wenn einer Zuversicht haben könnte, ich werde nicht fallen, ich werde nicht sündigen, dann war es Jesus. Aber in diesem Moment, statt zu sagen, naja, ich bin Gottes Sohn, ich existiere schon ewig, ich weiß, ich bin allwissend, ich weiß, was da auf mich zukommt. Nein, gerade in der Situation zieht er sich zurück und betet. Und wenn er das braucht, wie viel mehr nicht auch wir? Und er bittet den Vater und er bittet auch die Jünger um Unterstützung. Aber die schlafen ein. Jesus hingegen fleht inniglich, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wieso hat er seine Trinkflasche mitgenommen? Ja, welcher Kelch soll da vorübergehen? Der hatte ein ganz konkretes Vers vor Augen, nämlich Jesaja 51. Dort heißt es, raff dich auf, erhebe dich Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken. Den Kelch, den Becher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Dieser Becher war der Becher des Zornes Gottes. Okay? Das ist, was er meint, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es ist dieser Kelch von Gottes Zorn zu sagen, hier ist die ganze Strafe, die ich auf die Menschheit geben muss, weil sie gesündigt haben, weil sie sich von mir abgewandt haben. Und Gott in seiner Liebe sagt, ich möchte die Menschen aber nicht so strafen. Ich brauche einen Ausweg. Aber ich bin ein gerechter Richter. Ich kann nicht einfach sagen, naja, Augen zu und durch. Wir drücken mal beide Augen zu. Wir übergehen das einfach. Das wäre kein gerechter Richter. Und deswegen muss jemand bestraft werden. Und Jesus weiß, dass das seine Aufgabe ist. Und wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, ich will nicht gerne leiden, aber wenn nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Menschlich gesehen will er das vermeiden, aber er ist bereit, sich dem Vater uns unterzuordnen. So heißt es auch in Johannes 12, wo Jesus betet und sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch, dafür bin ich doch in diese Stunde gekommen. In mir, ich möchte dies gerne vermeiden, aber ich weiß, das ist genau, was Gott mit mir vorhat. Das ist, wie er mich gebrauchen möchte. Und wir sind so oft, dass wir sagen, Herr, vermeide du, dass ich leide, dass schwere Zeiten kommen. Aber manchmal möchte Gott das genau gebrauchen, entweder um uns zu formen oder auch als Zeugnis für andere, wie er uns trägt, wie er uns hilft, wie er bei uns ist. Und deswegen lässt er das zu. Jesus weiß, wie man mit Versuchungen umgehen muss, nämlich so, wie er es tut. Also ringe im Gebet und schlafe nicht im Selbstvertrauen. Die Jünger haben gesagt, niemals werde ich dich verleugnen, und schlafen ein. Jesus sagt, Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich weiß, dass es schwer wird. Ich weiß, dass es schmerzhaft wird. Aber, Herr, ich will wirklich, dass dein Wille geschieht. Aber er ringt damit. Das Problem ist meist nicht, dass wir nicht das Richtige tun wollen. Die Jünger wollten das Richtige tun. Die wollten Christus nicht verleugnen. Und was warnt Jesus sie hier auch? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er meinte, von alleine schafft ihr es nicht. Deswegen nimmt diese Zeit im Gebet. Sagt, ich bin zu müde, ich bin zu kaputt. Ja, gerade deswegen brauchen wir das. Ja, genau wie bei den Jüngern hier. Im Fleisch, ohne Gottes Hilfe, werden wir nie in der Lage sein, den Versuchungen zu widerstehen. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass ihr müde seid. Ich verstehe, dass der Arbeitsalltag anstrengend ist. Ich verstehe, dass das ist. Aber von uns aus schaffen wir es nicht. Wir brauchen gerade dann Gottes Hilfe. Weil du weißt genauso gut wie ich, wenn wir kaputt sind, wenn wir müde sind, sind wir noch eher gereizt, oder? Oder ist es nur bei mir so? Ja? Dann sind wir noch eher ungeduldig, dann werden wir noch eher wütend, dann brauchen wir noch mehr Gottes Hilfe. Ja? Und das ist, was Jesus hier macht. Der hat auch schon den hat das Passa vollbracht. Die sind so müde, weil die waren nach Sonnenuntergang ja erst losgegangen. Und dann sind sie spaziert. Die haben den Tag über ja auch schon was gemacht. Ja? Und jetzt, ja, es ist spät. Es ist anstrengend. Aber er weiß, gerade für das, was ansteht, er braucht Gottes Hilfe. Und Jesus geht dann erneut beiseite und betet weiter. Und er ringt sich noch mehr dazu durch, wirklich Gottes Willen zu tun. Vers 42 nochmal. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Ja, also vorher war es noch, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jetzt ist es, wenn das wirklich nicht möglich ist, ja, ich möchte, dass dein Wille geschehe. Manchmal, so wie hier, ist Gottes Wille nicht das Angenehmste für uns, aber das Beste für Gottes Reich. Deswegen bat er hier und sagte, wenn es einen anderen Weg gibt, das wird schmerzhaft. Ich werde deinen Zorn auf mich nehmen müssen, der ich es nicht verschuldet habe. Ja? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und darum ist es oft so ein Kampf, uns seinem Willen unterzuordnen. Wir lesen dazu auch in 2. Korinther Kapitel 10. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier ist dieser geistliche Kampf. Sagen, Herr, nicht was ich will, sondern was du willst. Und das ist, was Jesus hier tut. Nicht was ich will, vielleicht weglaufen, ja, auf jeden Fall die Schmerzen vermeiden. Das ist ja ganz natürlich, das wird bei uns so. Er sagte, nein, Herr, nicht was ich will, sondern dein Wille. Die Jünger haben den Kampf nicht bei der Verleugnung verloren, sondern hier in der mangelnden Vorbereitung. Ja, sie haben ihn dann später verleugnet, sie sind alle geflohen, Petrus hat ihn verleugnet. Aber der Grund, warum das passiert ist, war nicht, dass sie in dem Moment irgendwie schwach geworden sind, sondern dass sie nicht hier, wo sie die Chance hatten, wo Jesus sie aufgefordert hatte, sich die Zeit genommen haben, zu beten. Ja. Und manchmal, wir wissen ja gar nicht, wann wir in herausfordernde Situationen kommen. Du bist auf dem Weg und hast einen wichtigen Termin und es gibt einen ellenlangen Stau. Wie reagierst du? Ja, wenn du erst dann reagierst, dann zu sagen, ja, dann weiß ich gar nicht, was ich denken und handeln soll. Wir kommen gleich noch zu Petrus' Reaktion ein bisschen später. Okay? Aber wenn ich vorher schon gesagt habe, Herr, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass ich deine Hilfe brauche. Und Herr, ich möchte in allem, dass nicht du unbedingt tust, was ich für gut halte, sondern ich will eigentlich wirklich deinen Willen. Dann sind wir vorbereitet, auch in solchen Situationen richtig umgehen zu können. Klar waren sie müde und es sagt hier, ihre Augen waren beschwert. Ja, kennen wir auch. Waren in der Nacht, dann sind wir müde. Okay. Aber gerade dann müssen wir aufpassen. Und Petrus hat das gelernt. Viele kennen, glaube ich, den Vers 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wer hat das geschrieben? Das Buch trägt den Titel des Autoren. Petrus hat das geschrieben. Wo hat er das gelernt? Vermutlich war dies zumindest ein Teil der Lektion. Ich habe das damals nicht getan. Und ich war nicht vorbereitet. Und ich habe gesündigt. Und jetzt gebe ich es weiter aus dem, was ich gelernt habe. Nüchtern, bitte, wacht, passt auf, damit ihr nicht fallt, wenn ihr in Versuchung kommt. Und dann fordert Jesus, sieht sie, dass sie weiter schlafen. Vers 44, er ließ sie und ging hin und betete zum dritten Mal. Warum macht er das? Nun nicht, weil Gott die ersten beiden Male nicht gehört hat. Gott braucht nicht unsere Gebete, aber er gebraucht sie, um uns vorzubereiten. Jesus ringt sich selber damit durch. Deswegen ist dieses Flehen beim ersten Mal, kommt er zurück und sagt ihnen, konntet ihr nicht eine Stunde wachen? Also wenn man dann das zurück andersherum sieht, das heißt, er hat vermutlich eine Stunde gebetet. Ja. Und dieses war sein großes Anliegen, das Einzige, was berichtet wird, Herr, wenn irgend möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir lesen das in 12,5 Sekunden. Ich habe es nicht wirklich gestoppt, aber ne, das ist schnell zu lesen. Aber es lag ihm so auf dem Herzen, er hat damit gerungen. Und er sagt immer wieder, Herr, wenn möglich, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Herr, ich weiß doch, welche Schmerz das haben wird und dann, wie die Römer das machen. Und vielleicht habe ich schon mal eine Kreuzigung gesehen und Herr, gibt es dort nicht eine andere Möglichkeit? Kann ich nicht anders? Ich will ja diese Menschen retten und ich will nicht, dass sie verloren gehen. Und mir ist bewusst, was sonst auf sie kommt, dass sie ewig verloren sind. Ich will aber, ja, und er hat das so dem Herrn wirklich dargelegt. Aber durch dieses Gebetsring war Jesus dann vorbereitet, die Jünger hingegen nicht. Aber ich möchte auch nochmal eingehen auf dieses Gebet. Ich formuliere es so. Das Gebet ändert nicht Gottes Willen, aber es verändert uns und damit manchmal auch Gottes Antwort. Lass mich das erklären. Jesus hat hier gebetet, er hat hier gerungen. Er hat dreimal gebetet, Herr, wenn irgend möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und hat Gott das Gebet erhört? Also der Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen, er musste ihn nehmen. Du kannst sagen, ja, in dem Sinne ist es erhört worden, dass er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja? Aber deswegen kannst du auch gerne zu diesem Text gehen, wenn Leute dir einreden wollen und sagen, wenn das, was du dir wünschst, nicht eintrifft, hast du zu wenig Glauben. Dann bist du nämlich in guter Gesellschaft mit Jesus Christus. Sein Wunsch, sein Wille ist auch nicht eingetroffen. Aber er war vorbereitet. Und Gott hat dieses Gebet gebraucht, dass er bereit war, das zu tun, was Gott zu dem Zeitpunkt dann von ihm wollte. Okay. Heißt das, Gebet tut nichts, sondern ist nur so ein inneres Wirken? Deswegen habe ich das extra so formuliert, dass es manchmal auch Gottes Antwort ändert, weil es uns geändert hat. Beispiel die Stadt Ninive. Gott hat angekündigt, 40 Tage und ich werde euch vernichten. Und sie flehten zum Herrn, und er hat es nicht vernichtet. Manchmal dadurch, dass wir uns ändern, ändert Gott auch seine Antwort. Weil er sieht, dass wir Buße tun, weil er sieht, dass wir wieder zurückgetrieben werden in die Abhängigkeit zu ihm. Und er sagt, das Ziel ist erreicht. Manchmal ändert er das. Und manchmal müssen wir ringen wie Christus und sagen, Herr, du weißt, ich werde die Krankheit lieber wieder los. Du weißt, ich werde diese ganze Situation lieber wieder los. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. So hatte Jesus gebetet und so war dann vorbereitet. Was wir nämlich dann sehen, wie es weitergeht in den Versen 47 bis 56. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohenpriesters, hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er wird mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Wir wollen drittens sehen, ein Kampf, der keiner war. Hier zeigt sich wieder diese Vorbereitung von Jesus und dass die Jünger es nicht waren. Judas kam mit einer Menge an bewaffneten Wachen, die Jesus festnehmen sollten. Nämlich mit der Erwartung, es wird Widerstand geben. Wir brauchen Soldaten, weil das sind ja auch dann noch 11 Leute und vielleicht ist noch jemand von denen mitgegangen und die werden sich bestimmt wehren. Und bei einem war das der Fall, bei Petrus. Er wusste nicht, was zu tun war und versuchte, die Gefangennahme mit dem Schwert zu verhindern. Und wir können das irgendwie nachvollziehen, oder? Da kommen die anderen mit den Schwertern und mit den Stöcken und mit irgendwelchen Öllampen oder den, mit dem Licht, ne, mitten in die Nacht hinein und wollen Jesus gefangen nehmen. Ja, wir müssen ihn noch verteidigen, wir müssen uns doch dafür einsetzen. Aber dabei richtet er mehr Schaden an, als dass er hilft. Und wie häufig passiert das, wenn wir versuchen, Dinge selber in die Hand zu nehmen? Wir sagen, das muss aber so sein, das darf nicht anders und jetzt sorge ich dafür. Aber Jesus behält die Ruhe, denn er ist sich der Kontrolle des Vaters bewusst. Warum? Weil er gerade stundenlang dafür gebetet hat. Er hat sich das vor Augen geführt. Er kann sagen, ich weiß, Gott lässt dieses zu. Und ich kann dieses akzeptieren, weil ich weiß, mein Vater hat es unter Kontrolle. Petrus hat geschlafen. Und jetzt aufgewacht und aufgeschreckt, so, was machen die hier, wo wird das, wo ist das Schwert, wir sollten noch zwei Schwerter mitnehmen, hat bestimmt einen Grund, hierfür muss das sein, und zieht das und versucht als Fischer sich als Soldat, und es klappt nicht besonders gut. Ja. Und nur durch Jesu Hilfe passiert nichts Schlimmeres, dass der ihm nämlich das Ohr wieder heilen kann. Was war bei Jesus anders? Jesus lässt sich vom Wort Gottes und nicht von den Gefühlen leiten. Weil er vorbereitet war, weil er zum Vater gefleht hatte. Ja? Er reagiert nicht aus dieser, jetzt kommen diese ganzen Soldaten, um mich festzunehmen. Und sein Schwert ist nicht ein tatsächliches Schwert, wie Petrus es genommen hat, sondern das Wort Gottes. Schau mal, wie er mit ihnen redet. Vers 55, wir haben es schon gelesen. Jesus sprach zu der Volksmenge. Was ist die Volksmenge? Die Leute, die kommen, ihn gefangen zu nehmen. Sagt er, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Ich saß doch täglich bei euch im Tempel und lehrte. Und dann Vers 56, aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Sagst, wie ist das ein Schwert? Sagte, okay, ihr denkt hier, ihr dient dem Hohenpriester, ihr dient der Religion, ihr dient dem Herrn. Aber ihr erfüllt gerade genau, was in den Schriften vorhergesagt worden ist. Und keiner konnte mir antworten, als ich öffentlich gelehrt habe. Keiner konnte sagen, nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht. Aber jetzt, im Geheimen, da tut ihr dies. Gott wirkt meistens durch das Überführen, durch das Wort Gottes. Das wirkt vielleicht nicht sofort. Es verhindert nicht die Verhaftung. Wir wissen, dass nach Jesu Tod und Auferstehung auch in Jerusalem viele zum Glauben gekommen waren. Waren es einige von denen? Wird nicht explizit gesagt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige doch überführt waren und zumindest drüber nachdenken mussten. Aber Jesus hier in seinem Vorgehen, es geht ihm nicht darum, seine Rechte zu verteidigen, sondern den Willen des Vaters zu tun. Nicht zu sagen, das dürft ihr nicht. Wobei er sogar rechtlich Recht hätte. Es gab damals Regelungen, dass es nach jüdischem Gesetz nicht erlaubt war, eine Gefangennahme oder eine Gerichtsverhandlung nach Sonnenuntergang durchzuführen. War eindeutig nach Sonnenuntergang. Es war nicht rechtens. Aber es ist nicht hingegangen und hat gesagt, ich beschwere mich jetzt beim Statthalter, das dürftet ihr gar nicht, das ist illegal. Sondern sagte, er übergab sich dem, der gerecht richtet, er vertraut dem Herrn. Und es ging ihm auch nicht darum, was die anderen taten, sondern dass er das tut, was Gott von ihm möchte. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Mustafa sagte, Gott hat schon aufgeschrieben, wie er erwartet, dass ich reagiere. Und ja, was die anderen tun, ist nicht richtig. Aber ich mache es nicht besser, indem ich auch verkehrt reagiere. Sondern ich zeige mein Vertrauen dem Herrn gegenüber, indem ich das tue, was Gott von mir möchte. Wir rechtfertigen uns oft damit, was andere tun, statt uns auf unsere Verantwortung zu konzentrieren. Was wäre unsere Verantwortung? 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Egal, was die anderen tun. Ja, aber die machen dann nur weiter. Kann sein. Das ist nicht deine Verantwortung. Ja. Sondern, dass wir tun, was Gott von uns möchte. Die Jünger konnten das nicht verstehen und wir lesen im letzten Satz, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Aber damit erfüllten sie auch wieder, was Gott vorhergesagt hatte. Denn ganz am Anfang zitierte Jesus, also am Anfang von unserem Abschnitt heute, Vers 31, wo er sagt, es steht doch geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Genau das ist eingetroffen. Und das ist ein Zitat aus Sacharja 13, Vers 7. So trifft genau das ein, was die Jünger verhindern wollten, aber was Gott beabsichtigt hatte. Gott erreicht sein Ziel, aber die Frage ist, bin ich wie Jesus bereit, zu diesem Ziel beizutragen oder versuche ich dagegen anzukämpfen? Und Gott macht hier auch noch einmal deutlich, unser Glaube beruht nicht auf anderen Christen, beruht nicht auf den Jüngern, sondern allein auf Jesus Christus und seinen Tod für uns. Wir beten nicht die Heiligen an, die sind genauso sündhaft wie alle anderen Menschen auch. Hier in dieser Situation flohen sie. Aber Jesus bleibt und er tut Gottes Willen. Also wenn du in Schwierigkeiten steckst, dann gehe zu Jesus im Gebet und vertraue seiner Führung. Die Nachfolge ist nicht immer einfach, aber sich selber durchzuschlagen ist auch nicht besser. Das musste Petrus ja auch sehen. Versuche es nicht auf eigene Faust, sondern bete wie Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus geht hier mit seinen Jüngern. Er hatte gerade mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Er hatte ihnen angekündigt und sagte, hier ist, was geschehen wird. Mein Blut wird vergossen werden. Und sagen, okay, das ist mehr, als wir heute verkraften können. Wir legen uns hin und schlafen. Er sagt, nee, wenn du bereit sein willst, dann brauchen wir dieses Gebet. Aber dann brauchen wir auch in dem Gebet nicht als Mittel, damit Gott das tut, was ich möchte, sondern als Mittel, um mich Gottes Willen gegenüber unterzuordnen. Sagen, Herr, du weißt es besser. Und wenn du es zulässt, dass ich krank werde, wenn du es zulässt, dass ich gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt in Quarantäne muss, wenn du es zulässt, dass irgendwas passiert, wo gerade was anderes nach meiner Ansicht passieren sollte, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und Jesus war bereit, selbst für die Gefangennahme. Manchmal wollen wir so sehr, was wir denken, was das Richtige ist. Und wir müssen erst prüfen und sagen, okay, ist das, was Gott als das Richtige sieht? Ich möchte, dass wir enden mit dem Vaterunser. Wir werden das gleich gemeinsam sagen. Aber, dass wir es nicht einfach nur routinemäßig sagen, ja, das kenne ich. Das kann ich auswendig. Können wir es sagen als dieses, wie Jesus es auch gelehrt hat? Denn das ist, was Jesus hier praktiziert hat. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, mir reicht es am täglichen Brot und ich bin bereit zu vergeben, wie Gott mir vergeben hat. Lass uns das beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kannst du das von Herzen sagen? Sonst überlege, was dich abhält. Und wir wollen gerne helfen, dass sich das ändert. Okay, wenn du sagst, ich wollte immer noch die ganze Zeit meinen Willen. Es ist nicht mit dem Gottesdienst geschehen, wir sagen das letzte Amen und dann, okay, jetzt habe ich es durchgehalten, jetzt kann ich wieder meinen Weg gehen. Sonst ist die Gefahr ziemlich groß, dass wir, genau wie Petrus, sobald wir draußen sind, wieder das Schwert zur Hand nehmen. Ja. Statt zu sagen, nee, wirklich, Herr, dein Wille geschehe, ich will mich deinem Willen unterordnen. Wir wollen dann jetzt gleich zum Abendmahl übergehen. Ich werde jetzt erst noch die Einleitung machen und wir werden dann nach dieser Einleitung noch ein Lied gemeinsam singen.